Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück hier im Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Robert Vogel und ihr hört die Vorschau auf den ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga der neuen Saison. Bei mir zu Gast heute Max Ost. Und Max, wie geht's dir denn bisher im Podcast? Ich meine, der Rasenfunk, der ist ja quasi, der ist ja um Potenzen länger als hier diese kurzen Takes. Fühlst du dich trotzdem ganz wohl?
Ja, es ist unglaublich, wenn man immer alle 10 Minuten mal abschalten kann und kurz nochmal off-air sprechen kann. Wir beide können auch verraten, da geht es nochmal ganz anders zur Sache als on-air eigentlich. Ja, das ist Wahnsinn, das ist wie Urlaub hier. Toll, mache ich das vielleicht auch so, das ist ja total entspannt.
Freut mich, dass du vor deiner ersten Sendung dann quasi zur neuen Saison nochmal kurz Urlaub machen darfst.
Ja.
Sehr gut. Kommen wir zur Partie Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Dortmund letztes Jahr schon mit sehr großen Ambitionen, bis dann Herr Watzke um die Ecke kam und sagte, ja, also Meister, kein Ding, ne, machen wir. Und dann ging es dann irgendwie doch nicht mehr. In diesem Jahr mit genauso viel Ambitionen, deiner Meinung nach mit noch mehr Chancen darauf?
Ja, definitiv. Also Borussia Dortmund steht jetzt unter einem ganz anderen Zugzwang. In der letzten Saison wusste man immer noch nicht, wie würde das mit Favre werden, wie ist die Gesamtkonstellation auch in der Liga mit dem FC Bayern. Aber in dieser Saison, wenn du einfach diese Verpflichtung holst, also Mats Hummels für die Abwehr, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt, Paco Alcácer fest verpflichtet, alles klar, Matteo Moret, noch ein junges Talent von Barca. Also bei diesen Verpflichtungen, da muss dein Anspruch sein, dass du besser bist als in der letzten Saison. In der letzten Saison hat sich die Meisterschaft erst am 34. Spieltag entschieden. Dortmund hatte da ein bisschen Rückstand noch. Also muss der Anspruch eigentlich sein, wenn man besser sein möchte, dann spielt man um die Meisterschaft mit und kann die auch erreichen. Also ich glaube, der Druck beim BVB ist ein ganz anderer als in der letzten Saison.
Aus deiner Aussage gerade habe ich so wahrgenommen, der Mats Hummels-Wechsel ein guter aus deiner Sicht.
Jein. Also ich glaube, der hat halt so mehrere Dimensionen, dieser Wechsel. Das haben zwar viele Wechsel, es ist aber hier vielleicht noch ein bisschen wichtiger, weil auf der einen Seite Mats Hummels ein Spieler ist, der sportlich definitiv immer noch zu einem der Besten in Deutschland gehört, bei dem man aber auch schon in einzelnen Details erkennen konnte, manche Dinge haben da auch schon gefehlt. Also gerade die Schnelligkeit im Sprint, das heißt bei einer hoch aufgerückten Abwehr, ist Mats Hummels nicht mehr der Spieler, der ein Sprintduell gegen einen sehr schnellen Stürmer, und davon haben wir jetzt wirklich sehr viele in der Liga, muss man sagen, gewinnt. Und das hat man beim FC Bayern ja auch schon gesehen, unter anderem im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Womit ich nicht sagen will, Mats Hummels wäre ein alter Mann, der nur noch an Krücken gehen würde. Ich halte einfach nur fest, in diesem einen Detail ist Mats Hummels nicht mehr Weltspitze. In vielen anderen Dingen ist er es aber noch. Und gerade was die Spieleröffnung zum Beispiel angeht, hat Mats Hummels eine unglaubliche Qualität. Und das ist ein Pfund, was Borussia Dortmund wahnsinnig gut tun könnte in dieser Saison. Und dann kommt eben noch das Zweite mit dazu. Mats Hummels steht für etwas. Er steht zum einen für einen Führungsspieler. Also er kommt mit einem selbsterklärten Führungsspieleranspruch, den er auch erfüllen wird zu Dortmund. Genau das möchte man da auch in Dortmund. Man hat gesehen, dass die letzte Saison an gewissen Punkten entgleist ist. Und da hat es auch an Führungsspielern gefehlt. Und zum anderen steht er halt auch für die Dortmunder Meisterschaften. Er war so ein bisschen das Juwel in der Verteidigung, dass ein gewisser Jürgen Kahr beim FC Bayern nicht sehen wollte in der Innenverteidigung. So ist er dann zu Borussia Dortmund gewechselt und da dann zweimal Meister geworden. Deswegen ist es in der Summe absolut ein sehr guter Transfer. Ich wüsste nicht, wie man den schlecht finden soll. Ich glaube allerdings nicht, dass Mats Hummels jetzt nur aus sportlichen Gründen der perfekte Transfer ist, weil da sehe ich durchaus auch ein paar Fragezeichen.
Mhm. Okay, ich hätte tatsächlich gedacht, also gerade wenn man ja dann von den Bayern wieder zurückwechselt, nach so einem Ding, dass man ja von Dortmund nach Bayern wechselt, dass da durchaus auch in der Fanszene nicht unbedingt alle damit zufrieden sind. Aber bisher, was ich so wahrgenommen habe, tatsächlich freut man sich in Dortmund, dass er zurückkommt, ne?
Ja, das eigentlich Interessante ist ja auch, und da sieht man ja vielleicht auch noch den Unterschied zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund in der Außendarstellung, dass in der Sekunde, in der Mats Hummels wieder zum BVB-Spieler wurde, er plötzlich wieder das Weltklasse-Prädikat an sich kleben hatte. Und in den Momenten, in denen er Bayern-Spieler war, da war er der, das, was ich vorhin gesagt habe, der alternde, über seinen Zenit seiende graue, die graue Eminenz, die irgendwann mal in vergangenen Zeiten gut war. Und das finde ich schon auch interessant. Einfach nur, wie sich die Wahrnehmung von Mats Hummels, auch die sportliche Wahrnehmung, einfach verändert hat. Allein dadurch, dass er jetzt bei einer anderen Mannschaft spielt, das zeigt ja vielleicht auch ganz gut, dass halt die Art und Weise, wie über den FC Bayern berichtet wird, ist halt letztlich völlig irre. Also muss sie vielleicht auch so sein, wenn du so viel über einen Verein berichtest, dann drehst du irgendwann einfach eine Spirale zu weit. Aber ich finde, am Mats kann man das eigentlich nochmal ganz gut ablesen. Bei Bayern war er der altende, langsame Innenverteidiger und bei Borussia Dortmund ist er jetzt auf einmal der Beste der Liga. Also, naja, ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt dann die Wahrheit.
Gut, auf jeden Fall ist er noch ein ganz guter Verteidiger. So können wir uns, glaube ich, darauf festlegen. Ja. Jadon Sancho, was löst der Name in dir aus?
Ja, Freude. Also Jadon Sancho ist natürlich ein sehr, sehr großes Talent und er hat halt vor allem diese einzigartige Gabe, die halt wirklich nicht mehr viele Spieler haben, dass du ihm den Ball gibst, dass du sagst, so, da 2 Meter vor dir steht übrigens dein Gegenspieler, jetzt geh mal bitte dran vorbei. Und er macht das halt einfach. Und er macht das halt irgendwie nicht nur 2-mal zufällig, sondern er macht das 7-mal nacheinander und zwar auch auf beiden Seiten des Spielers und einmal hat er ihn noch einmal zwischendurch zum Taxistand geschickt und wieder zurück. Also der kann halt einfach diese Situation auflösen, das können heutzutage nicht mehr viel. Er ist sehr, sehr schnell und er hat halt auch noch, glaube ich, sehr viel Lernpotenzial. Das hört sich jetzt negativ an, also negativer, als ich es meine. Ich fand, dass Jadon Sancho in der letzten Saison in der Arbeit gegen den Ball gab es manchmal Momente, die zumindest für mich als so Halblein nicht immer Sinn ergeben haben. Da fand ich, stand er manchmal nicht gut. Manchmal hat er auch einen Sprint zu wenig angezogen. Manchmal ist er sehr spät in den Sprint reingegangen, hat dann vielleicht einen Ball noch weggegrätscht mit viel Einsatz, wo natürlich das Publikum dann jubelt, auch zu Recht, wo man sich aber auch fragen kann, hey, hättest du den Schritt schon früher gemacht, hättest du übrigens nicht grätschen müssen. Mhm. Also ich finde, der hat doch Entwicklungspotenzial und da trifft er halt dann auch auf einen Trainer, der entwickeln kann. Also ich glaube, dieses Match aus Lucien Favre und Jadon Sancho ist schon ein sehr, sehr gutes. Der wird noch besser werden.
Ja, definitiv. Schauen wir mal auf den Gegner der Dortmunder, den FC Augsburg mit Martin Schmidt. Sehen wir da möglicherweise den ersten Trainerwechsel in der Saison? Natürlich nicht gleich nach dem ersten Spieltag, aber so im Laufe der ersten 10?
Ja, ist natürlich so ein bisschen eine zynische Frage. Man möchte ja eigentlich nicht auf das Unglück von Einzelpersonen wetten. Aber wenn du mich jetzt fragst, wer sitzt bei den Mannschaften fest im Sattel, dann habe ich eben ganz viele Trainer, die neu in der Liga sind und wo deswegen das natürlich auch schief gehen kann, aber man jetzt nicht damit rechnen muss, dass die jetzt sofort entlassen werden, weil ja jeder weiß, die sind neu in der Liga. Und dann haben wir ein paar etablierte Trainer und wir haben Martin Schmidt, der eben in der letzten Rückrunde kam, dann irgendwie gegen einen völlig desorientierten VfB Stuttgart diesen Heimsieg geschafft hat. Das war der wesentliche Dreier, den man schaffen musste. Und danach war es schmerzhaft, dem FC Augsburg zuzugucken. Ähnlich schmerzhaft, wie es vorher unter Manuel Baum auch schon war. Ja. Und in der letzten Saison fand ich, dass man keine Entwicklung beim FC Augsburg gesehen hat. Das gipfelte natürlich in diesem grotesken 1:8 in Wolfsburg am 34. Spieltag. Und jetzt bin ich gespannt, ob man jetzt in dieser Saison eine Entwicklung sehen kann. Ich will jetzt nicht sagen, es ist die erste Trainerentlassung, aber Martin Schmidt hat für mich jetzt schon länger schon in der Fußball-Bundesliga keinen überzeugenden Fußball mehr gezeigt und zwar auch beim VfL Wolfsburg damals auch schon. Und wenn wir das jetzt nicht beim FC Augsburg sehen, jetzt nicht in diesem ersten Spiel gegen Dortmund, aber dann halt in den kommenden Partien, dann könnte das schon schwierig werden und dazu kommt halt noch mit dazu zu wissen, dass innerhalb der ersten 9 Spieltage der FC Augsburg gegen die Teams auf den Plätzen 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8 spielt. Also nur den Tabellendritten der Vorsaison hat man sich ausgespart. Also die haben ein knallhartes Auftaktprogramm und dann kann es halt auch sehr schnell südlich in der Tabelle gehen.
Ja, dazu halt der Auftakt in die Saison quasi mit dem DFB-Pokalspiel, wo man gegen Werl einen Regionalligisten 2:1 verloren hat. Gut, das eine war ein Eigentor, aber auch das ein schwieriger Start. Dazu dann auch noch solche Geschichten wie mit Martin Hinteregger, wo man sich dann doch fragt, so ein bisschen hat man da andere Probleme als nur den Kader?
Ja, definitiv hat man noch andere Probleme. Das hat ja Daniel Bayer sehr deutlich dann gesagt, sowohl dann, als es zum Trainerwechsel kam von Baum, zu Martin Schmidt, als auch jetzt vor dieser Saison, hat er gesagt, naja, also er wird jetzt schneller Dinge sagen, wenn er Sachen erkennt in der Mannschaft, die in Richtung Disziplinlosigkeiten gehen würde. Er ist da jetzt nicht konkreter geworden, aber da kann man schon rauslesen, wenn der Kapitän das sagt, dass es da einfach einige Baustellen gab in der letzten Saison und das kein Zufall war eben mit Hinteregger, der dann auch ja sehr deutlich sich gegen den Trainer geäußert hat, dass es auch kein, dass du mit Kajubi jemanden mitgeschleppt hast oder eben nicht mitgeschleppt hast, der sich mit nicht sportlichen Dingen aus der Mannschaft rausgekegelt hat. Also da gibt es, glaube ich, viele offene Themen, die in Augsburg zu lösen sind. Und beim Kader bin ich auch nicht so ganz überzeugt. Die haben viele Spieler geholt, bei denen es schwierig ist, eine Bewertung vorzunehmen. Florian Niederlechner haben wir vorhin schon angesprochen. Das könnte natürlich für den Sturm eine gute Ergänzung sein. Sie haben mit Thomas Kubek hoffentlich das Torwartproblem, was sie ja bis zu Kobel in der letzten Saison hatten, auch gelöst. Das ist der tschechische Nationaltorwart. Und dann haben sie Grüso in der Mitte vom FC Dallas, Jago für die Linksverteidigerposition. Sie haben Reece Oxford jetzt fest von West Ham verpflichtet. Sie haben mit Sandrine Basé jemanden, der viel Tempo auf die Außen bringt. Mit Mats Petersen noch jemanden für die Linksverteidigerposition. Also das könnte funktionieren. Ehrlich gesagt kenne ich da die einzelnen Spieler nicht gut genug für. Und ich finde, dass Vorbereitungen da immer nur, da sollte man nicht zu viel reininterpretieren. Hat man einfach schon häufig genug gesehen. Ich sehe da aber auch durchaus Probleme. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass Daniel Bayer bei allem, also Daniel Bayer ist ein toller Spieler. Daniel Bayer ist auch eine Vereinslegende, wenn du mich fragst. Und er hat unglaublich viel Tolles für den FC Augsburg geleistet. Ich werde allerdings, also bei mir hebt sich eine Augenbraue, wenn ich sehe, dass ein Spieler wie Daniel Bayer immer noch so wichtig für eine Mannschaft ist. Ich finde, und das soll jetzt nicht respektlos sein, aber ich finde, er sollte weniger wichtig für den FC Augsburg sein eigentlich. Und ich habe das Gefühl, dass sowohl was Spiel gegen den Ball angeht, als auch mal den Spielaufbau, dass da Daniel Bayer noch eine viel zu große Rolle beim FC Augsburg spielt. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken.
Er ist inzwischen 35. Ja, also ja.
Ja, und ich möchte nie einen 35-Jährigen kritisieren, weil ich nächstes Jahr auch 35
ja,
werde.
Ja, ich auch.
Also man kann doch wahnsinnig tolle Leistung bringen in diesem Alter. Das ist ja völlig klar.
Und es gibt ja auch noch Claudio Pizarro, ne? Also man kann auch durchaus älter werden. Aber man darf halt eben, wie du es schon gerade sagst, sein Team vielleicht nicht so sehr auf solch einen Spieler dann irgendwie. Da hat man nämlich irgendwann verpasst, die Mannschaft wieder zu verjüngen.
Ja, ich meine, klar, du hast auch noch andere außenrum, Khedira und so weiter und so fort, aber er hat halt einfach noch er ist halt einer von wenigen Spielern, der eine Präsenz hat. Grigoric kann man noch dazu nennen, aber der hat zum Beispiel in der letzten Saison eine Präsenz gehabt, das war aber oft auch eine unglückliche Präsenz, also weil er halt Pech im Abschluss hatte, das hilft dir dann auch nicht so weiter. Also bei Augsburg, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das in der Saison wird.
Okay, dann darfst du gleich mal einen Tipp abgeben, schießt Augsburg ein Tor gegen Borussia Dortmund?
Nee, das wird ein 4:0 für Dortmund.
Okay. 4:0, ich tippe mal ein 2:0. Übrigens habe ich mir überlegt, wir werden einfach mal alle Tipps unserer Experten so über die Spieltage mal sammeln und mal schauen, wer dann am Ende, gut, vielleicht gibt es ja auch Spieltage, wo man wirklich
einfach tippen kann. Oh Gott, das sagst du jetzt? Kann.
Ja, hättest du dich jetzt angestrengt. Nachdem ich
2:2 gegen Freiburg und Mainz getippt habe und 3:2 zu, naja, okay, gut.
Genau. Wir werden sehen. Mal gucken, was die anderen alle so tippen werden. Gut, ja. Bei mir ist Max Ost vom Rasenfunk. Mein Name ist Robert Vogel. Wir sind mittendrin in der Vorschau auf den ersten Spieltag hier im Bully Special und gleich geht's weiter mit dem Spiel VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.